Dieses Jahr besprechen wir in der ersten Hälfte des Jahres in den Hauskreisen ausgewählte Texte aus dem Markus-Evangelium. Und dabei ist die Zielrichtung, dass wir insbesondere erreichen wollen, dass wir alle eine tiefere Beziehung, eine tiefere Erkenntnis von Jesus gewinnen, um damit in unserem täglichen Leben eine wirksamere Beziehung aufzubauen. Für die Beziehung zu ihm, für unser Vertrauen in seine Treue, seine Liebe und seine Nähe. Dazu verwendet die Bibel ein Wort, das uns sehr geläufig ist. Das ist Glaube. Und alles, womit wir unser Glaubensleben gestalten, soll sich diesem einen Ziel unterordnen, Jesus bewusster in unseren Tagesablauf zu integrieren. Vertrauter zu werden mit seinem Willen. Und sein Wille ist immer zu unserem Vorteil und zu unserem Nutzen. Und letztlich auch durch den Geist beständiger mit ihm verbunden zu sein. Darum ging es auch in dem Thema, das wir in der vergangenen Woche in den Hauskreisen besprochen haben. Und ein Aspekt einer erfüllten Beziehung zu Jesus und zu unserem himmlischen Vater ist, dass uns dabei Gewohnheiten oder Traditionen eine Hilfe sein können. Allerdings, und darauf macht Jesus seine Jünger in dem Textabschnitt, den wir heute betrachten wollen, auch aufmerksam, diese Traditionen können eine Hilfe sein, müssen es aber nicht. Dann nämlich, wenn sie sich verselbstständigen und die Beziehung zu Gott, die sie ursprünglich einmal unterstützt haben, zur Nebensache machen. Das Problem der Juden und insbesondere der Pharisäer war damals, dass sie sich so in ihre Traditionen verliebt hatten, dass dann kaum noch Liebe für Gott übrig geblieben war und sie an vielen Stellen Gott eigentlich aus den Augen verloren hatten. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie sehr das Jesus gegen den Strich gegangen sein muss und ihn geschmerzt hat. Und lasst uns einmal sehen, wie er damit umgegangen ist. Wir betrachten heute Markus 2, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 6. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, und sie kommen und sagen zu ihm, zu Jesus, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sie haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab und das Neue vom Alten und ein schlimmerer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm, siehe, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging zur Zeit Abjatars, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Und er ging wieder in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der eine verdorbene Hand hatte. Und sie lauerten ihn auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Da blickt er auf sie umher im Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und er spricht zu den Menschen: Streck die Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand ward wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. In den drei beschriebenen Begebenheiten geht es um zwei Elemente des jüdischen Glaubenslebens, die einen sehr hohen Stellenwert hatten, das Fasten und das Sabbatgebot. Die davon abgeleiteten Traditionen waren für die Pharisäer zu Zeiten Jesu so etwas wie heilige Kühe geworden. Ihre von Menschen gemachten Ordnungen erfuhren bei ihnen so viele Ehre, wie sie eigentlich nur Gott gebührte. Ihre Betrachtung oder Beachtung war Selbstzweck geworden. Und deshalb musste Jesus diese Traditionen schlachten, um den Willen Gottes wieder zur Geltung zu bringen und seine Jünger zu dem zurückzuführen, was ihnen stattdessen helfen konnte, ihre Beziehung zu Gott zu vertiefen. Wie kommt es zu solchen Fehlentwicklungen? Dazu kann uns das Wort Tradition eigentlich schon Aufschluss geben. Es ist von dem lateinischen Wort tradere abgeleitet, das hinübergeben bedeutet. Und das Hauptwort ist traditio, das bedeutet Übergabe oder Überlieferung. Die Tradition ist also die Weitergabe von Überzeugungen oder Handlungsmustern. Man gibt weiter, was frühere Generationen gemacht haben und was einmal gut und hilfreich war. Dagegen ist zunächst überhaupt nichts einzuwenden. Wenn diese Überzeugungen aber von dem Denken begleitet werden, dass das, was früher richtig war, heute auch noch richtig sein muss und nicht falsch sein kann, wird es problematisch, weil dann nicht mehr geprüft wird, ob etwas noch gut und sinnvoll ist. Damit besteht die Gefahr, dass sich Handlungsmuster verselbstständigen und den Sinn verlieren. Wenn man sie aufrecht erhält, geht es nur noch darum, ein Ritual zu erfüllen und nicht mehr darum, das ursprüngliche Ziel zu erreichen. Das können wir an den Pharisäern sehen, die gegen Jesus aufgetreten sind und in ihren Begegnungen mit ihm offenbar gemacht haben, dass es ihnen nicht mehr um Gott ging, sondern nur noch darum, ihre akribisch ausgedachten menschlichen Ordnungen die Ehre zu geben. In der ersten berichteten Begegnung geht es um das Fasten, eine der nutzlos gewordenen Traditionen der Pharisäer. Wenn wir in der Tora, dem Gesetz der Juden, nachforschen, dann finden wir, dass es nach dem Gesetz nur einen einzigen Tag im Jahr gibt, an dem das Fasten vorgeschrieben war. Am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, 3. Mose Kapitel 23. Alles andere Fasten geschah freiwillig und sollte eigentlich dazu dienen, dass die Menschen sich besser auf Gott hin ausrichten und konzentrieren konnten. Aber im Lauf der Zeit kam die Überlegung dazu, dass man bei Gott guten Eindruck schinden könnte, wenn man sich die Mühe des oder die Bürde des Fastens auf sich nimmt. Und man meinte, sich dadurch bei Gott Vorteile verschaffen zu können. So kamen durch rabbinische Bestimmungen immer mehr Fasttage dazu. Und zur Zeit Jesu zum Beispiel war jeder Montag und Donnerstag in der Woche ein Fasttag. Und das Fasten wurde zu einem ganz wesentlichen Merkmal eines frommen Lebensstils gemacht. Jesus war nicht gegen das Fasten, aber in der Bergpredigt Matthäus 6, Vers 16 und 18 hat er die Haltung der Pharisäer bezüglich des Fastens eindeutig als Heuchelei gebrandmarkt. Es ging ihnen darum, was darzustellen und nicht darum, Gott nahe zu kommen. Wie hat Jesus nun in unserem heutigen Text Stellung zum Fasten, zu dem Fasten der Pharisäer bezogen? Ich lese nochmal Vers 18 bis 22. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten. Und sie kommen und sagen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Niemand näht ein Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten und ein schlimmerer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Mit der einleitenden Frage wird sofort spürbar, dass die Pharisäer eine Vorgabe gemacht haben. Wer fromm ist und Gott gefallen will, der muss fasten, und zwar an allen vorgeschriebenen Tagen. Deshalb wurde Jesus aufgefordert, sich zu rechtfertigen, warum er seinen Jünger nicht dazu erzieht. Für Pharisäer waren die Fastenvorschriften wie in Stein gemeißelt, da gab es nichts dran zu rütteln. Und so bestand auch keine Notwendigkeit mehr, sich Gedanken um den Sinn des Fastens zu machen. Dem muss Jesus entgegenhalten, dass es unnütz ist, das Fasten auf irgendwelche von Menschen vorgeschriebenen Tage festzulegen. Das Fasten wird von den Situationen bestimmt, in der ein Mensch sich befindet. Und da es ja bei den Pharisäern genauso galt, wie bei dem, was Jesus gesagt hat, war auch klar, dass wenn man zu einer Hochzeit geht, dann wurde da nicht gefastet, selbst wenn die Hochzeit am Dienstag oder am Donnerstag stattgefunden hat. Und so, sagt Jesus, auch die Zeit, in der sie mit ihm zusammen sind, ist eine besondere Zeit, eine Festzeit, in der nicht gefastet wird. Wir können aus unserer Sicht heutzutage noch dazu festhalten, dass die Jünger in der Gegenwart Jesu auch gar nichts Zusätzliches brauchten, um den Herrn nahe zu sein, um sich auszurichten auf das, was Gott ihnen zu sagen hat. Da war Fasten völlig überflüssig. Sie hatten Jesus vor Augen, und wir wissen das, wie er die Menschen gefesselt hat, wie er sie mitgenommen hat. Da waren keine zusätzlichen Übungen nötig. Wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist, wird das vermutlich anders aussehen. Und dann wird das Fasten für sie eine Hilfe sein, ihm im Geiste nahe zu kommen. Deshalb werden sie auch an jenem Tag fasten, wie Jesus das gesagt hat. Aber nicht wegen des Kalenders der Pharisäer. Durch Jesus hat eine neue Zeit angefangen, in der die alten Ordnungen nicht mit den neuen Regeln noch einmal geflickt werden. Ein paar Neuerungen auf die Alten draufzunähen, würde keinen Nutzen bringen, sondern nur noch, wie Jesus das in dem Bild gesagt hat, zu größerem Schaden führen. Letztlich heißt es, liebe Pharisäer, entsorgt eure alten, verschlissenen Rituale, öffnet euch für das Neue, das Evangelium, nehmt das Evangelium an. Das zweite Bild, das ihr da verwendet, soll das noch verstärken. Damals wurden Felle, die man den Schafen oder Ziegen nach dem Schlachten abgezogen hat, zugenäht, sodass sie geschlossene Behälter waren, in die man dann Traubensaft gefüllt hat. Und diese Schläuche, diese Häute waren ungegerbtes Leder, waren am Anfang noch weich und elastisch, sodass sie den Überdruck, der beim Gären des Saftes entstand hat, einigermaßen standhalten konnten. Und ich weiß nicht, in welchen Abständen wurde dann am Hals, wo man das eingefüllt hatte, wurde der Verschluss aufgemacht und ließ den Überdruck abweichen, hat man wieder zugebunden, bis der Wein fertig war. Und dann hat man ihn getrunken. Durch die Säuren im Wein wurde aber die Haut im Laufe der Zeit steif und spröde, sodass man jeden Schlauch nur einmal benutzen konnte. Wenn er ausgetrunken worden war, hat man ihn weggetan. Er war unnütz geworden. Jesus will also sagen, die alten steifen Rituale sind ungeeignet, das Evangelium, durch das Gott die Menschen verändern will, aufzunehmen und weiterzugeben. Vor allem deshalb, weil Gottes Herrschaft durch das Evangelium den Menschen nahe gekommen ist, wie es am Anfang des Markus-Evangeliums heißt. Deshalb ist es wichtig, dass man sich darauf einstellt. Diese Botschaft Gottes, das Evangelium, soll im Leben der Menschen ankommen. Denn Gott ist nicht mehr nun alleine in Jerusalem im Tempel präsent, sondern er ist mit ihnen. Und das fordert völlig neuen Umgang mit der Beziehung oder in der Beziehung mit Gott. Und deshalb war auch das bisherige Brauchtum des Fastens nutzlos geworden. Und im Fasten musste ein von Gott gewollter neuer Sinn oder der von Gott gewollte Sinn zurückgegeben werden. Fasten hat nach der Bibel nur einen Grund, warum wir fasten sollen, nämlich, dass wir uns von dem anderen, was uns umgibt, frei machen und uns völlig auf Gott ausrichten. Fasten heißt, sich konzentrieren auf die Begegnung mit Gott. Zu allem anderen taugt Fasten nach der Bibel nicht. In der nächsten Begegnung Jesu mit den Pharisäern, die Markus hier berichtet hat, geht es um das Sabbatgebot. Das Sabbatgebot ist eigentlich ganz klar und einfach zu verstehen. Im Kern lautet es 2. Mose 20, Vers 8 bis 10. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Daraus haben die Pharisäer und Schriftgelehrten im Laufe der Zeit eine komplexe Wissenschaft gemacht. Im Talmud, das ist sowas wie das Lehrbuch zum Alten Testament, sind zum Thema Sabbat 39 Melachot, also Bereiche der Arbeit, aufgelistet, die man vom Schöpfungsbericht abgeleitet hat. Und zu diesen 39 Melachot gibt es zahllose Einzelanweisungen, wie der Sabbat zu befolgen ist. Und damit haben sie versucht, alles, was am Sabbat passieren könnte oder vorfallen könnte, abzudecken. Für Außenstehende ist es an manchen Stellen ziemlich lustig zu sehen, was man nicht darf und wie man es dann doch umgehen kann. Hier in unserem Text lesen wir Vers 23, und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, im Gehen Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm, sieh, was sie am Sabbat tun, was nicht erlaubt ist. Es war nach dem Gesetz sehr wohl erlaubt, seinen Hunger zu stillen, wenn man unterwegs war, indem man Ähren von einem Feld abgepflückt hat und sie gegessen hat. Steht in 5. Mose, Kapitel 23. Die Pharisäer interpretierten aber das Abreißen der Ähren als Erntearbeit, und die war am Sabbat verboten. Für sie stand ihre von Menschen ausgedachte Interpretation von Erntearbeit höher als das Bedürfnis der Menschen, ihren Hunger zu stillen, wenn sie unterwegs sind. Aber Jesus sah das anders. Vers 25. Und er spricht zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging, zur Zeit Abjatars, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen auch Herr des Sabbats. Damit macht Jesus klar, dass das Sabbatgebot in keiner Weise dem Bedürfnis entgegensteht, seinen Hunger zu stillen. Jesus beweist das den Pharisäern, indem er sie daran erinnert, dass weder Gott noch sie als Schriftgelehrte David jemals dafür verurteilt haben, dass er mit seinen Leuten die Schaubrote gegessen hat, um den Hunger zu stillen. Lesen wir 1. Samuel, Kapitel 21. Schaubrote waren 12 Brote für jeden Stamm aus Israel, eins, die auf einem besonderen Tisch, damals im Zelt des Heiligtums, auf dem Tisch lagen, der neben dem Räucheraltar stand. Und diese Brote wurden an jeden Sabbat oder vor dem Sabbat die Alten gegen die Neuen ausgetauscht. Und die Alten, die waren dann hochheilig, weil sie für Gott gegeben waren, und die durften nur die Priester, wenn sie rein waren, essen. Und hier hat jetzt David und seine Leute den Hunger gestillt mit diesen Broten. Und damit offensichtlich stand das Stillen des Hungers höher als die Ordnung, dass man die Schaubrote als Nichtpriester nicht essen darf. Und offenbar haben weder die Pharisäer Noch hat Gott jemals daran Anstoß genommen, denn als sie sich an dem heiligen Brot vergriffen haben, da ist kein Blitz vom Himmel gefallen. Gott hat weder den hohen Priester, der das erlaubt hat, noch den David und seine Leute dafür gestraft, dass sie das getan haben. An anderen Stellen, wo Israeliten sich am Hochheiligen vergriffen haben, haben sie das sofort mit dem Leben bezahlt. Daraus lässt sich auch für einen Pharisäer schlüssig nachvollziehen, dass für Gott das Hungerstillen einen hohen Stellenwert hat und dass diese Ordnung, dass diese Brote hochheilig sind und nur vom Priester gegessen werden, weniger gewichtig ist. Nach der Denkweise war alles, was mit dem Hochheiligen zu tun hat, aber viel in der Hierarchie des Rechts viel höher als das, was mit dem Sabbat zu tun hat. Wenn Gott also nicht zuschlägt, dort, wo sich die Leute am Hochheiligen vergreifen, weil sie Hunger haben, wird es noch viel weniger der Fall sein dort, wo es um das Sabbatgebot geht oder die Sabbatordnung, die angeblich verletzt worden ist. Die Jünger haben also etwas getan, was aus der Sicht Gottes nicht gegen seinen Willen verstoßen hat. Und dann rückt Jesus die Sicht der Pharisäer und auch seiner Jünger mit einem noch viel entscheidenderen Grundsatz zum Sabbat zurecht. Gott hat ihn geschaffen, um den Menschen Gutes zu tun, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen, wieder zu Kräften zu kommen, die Arbeitswoche hinter sich zu lassen, frei zu werden. Und nun kann man nicht sagen, dass es recht ist, daraus eine Ordnung zu machen, die den Menschen durch zusätzliche Vorschriften knechten. Wenn der Sabbat für die Menschen eingerichtet worden ist, dann dient er den Menschen, statt über die Menschen zu herrschen. Und wenn der Sabbat dient und nicht herrscht, sondern der Mensch gedient bekommt vom Sabbat, dann ist der Mensch auch Herr über den Sabbat. Und deshalb ist vor allem dann der Menschensohn, Jesus, Herr über den Sabbat. Und was er bestimmt, wie der Sabbat zu geschehen hat oder abzulaufen hat, das ist vor Gott recht. In der dritten und letzten beschriebenen Begebenheit geht es ein weiteres Mal um die Sabbat-Tradition der Pharisäer, die dem Willen Gottes über dem Sabbat entgegensteht. Ich lese nochmal von Vers 1 bis 6. Und er ging wieder in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten ihn auf, und er sprach, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hat, steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu den Menschen, strecke die Hand aus. Und er streckte die Hand aus, und die Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Für mich ist dieser Abschnitt eine geniale Lehrstunde zu verstehen, wie sehr Gott sein Erbarmen am Sabbat offenbar macht. Und weil es gerade an diesem Tag darum geht, den Menschen Gutes zu tun, und wie sehr sich die Denkweise der Pharisäer von den Vorstellungen Gottes entfernt hat. Als erstes erfahren wir, dass die Pharisäer in die Versammlung kamen am Sabbat, und sie hatten nichts Besseres zu tun, als zu lauern, ob Jesus den Mann mit der gelähmten Hand am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus hat das durchschaut und darauf reagiert. Aber nicht, um sie in ihrem verqueren Denken der Menge vorzuführen, sondern um ihnen eine Brücke zu bauen zu dem gottgewollten Willen, zu der Einstellung, die Gott zum Sabbat hat. Als erstes fordert er den Mann mit der gelähmten Hand auf, in die Mitte zu treten. Dagegen konnten die Pharisäer keine Einwände erheben, denn jeder, der in der Synagoge aus der Schriftrolle gelesen hat oder der etwas an die anderen zu sagen hatte, der ist in die Mitte getreten. Und Jesus stand vermutlich auch da schon. Als nächstes stellt er den Pharisäern zwei Fragen, die in ihrem Denken bis dahin nicht vorgekommen sind. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Statt stumpfsinnig Checklisten abzuhaken, sollten Sie auf einmal anfangen, sich Gedanken zu machen. Darf man am Sabbat Gutes oder Böses tun? Man darf ja schon an normalen Tagen nichts Böses tun, wie viel weniger am Sabbat, das ist klar. Aber was war nochmal die Absicht, weswegen sie in die Synagoge gekommen war? Vers 2. Und sie lauerten auf ihn, damit sie ihn anklagen könnten. Ertappt. Und Gutes tun? Da musste man aus Sicht der Pharisäer erstmal prüfen, ob das mit Arbeit verbunden ist, denn die war aus ihrer Sicht ja verboten. Dabei wollten sie ja Jesus eigentlich ertappen. Mal gucken, ob es gelingt. Die zweite Frage war, ist es am Sabbat erlaubt, das Leben zu retten oder zu töten? Wenn in dieser Übersetzung steht, Leben zu retten, so muss man wissen, dass das griechische Wort, das Markus hier verwendet hat, sozo, auch übersetzt werden kann mit von Leiden frei machen oder heilen. Das ist die Alternative. Darf man am Sabbat heilen oder töten? Auch hier war von vornherein klar, dass zu töten am Sabbat gar nicht ging. Aber ist euch aufgefallen, was über die Absichten der Pharisäer im letzten Vers, im Vers 6 steht? Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Raten gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Beim ehrlichen Nachdenken über die zweite Frage Jesu hätten die Pharisäer auch eingestehen müssen, dass sie schon mit ihrer Absicht den Sabbat geschändet haben. Zur Frage, ob man am Sabbat heilen darf, hatten sie in ihren Ordnungen festgelegt, dass man Kranken oder Leidenden nur helfen darf, wenn sie in Todesgefahr sind. Das konnte man bei diesem Mann mit der gelähmten Hand ausschließen, der hat schon viele Jahre damit ganz gut gelebt. Wenn Jesus ihn heilen würde, hätten sie ihn aber aus ihrer Sicht erwischt. Wenn man die ganze Situation sozusagen sportlich sehen will, könnte man sagen, bis hierher steht es eigentlich 2-0 für Jesus. Denn bisher konnten auch die Pharisäer ihm nichts nachweisen, was er sich hätte zu Schulden kommen lassen, während ihre Absichten sie schon zweimal entlarvt hatten als jemand, der gegen den Sabbat verstößt. Wie reagieren Sie darauf? Sie schweigen einfach. Schuld zu geben kam für Sie überhaupt nicht in Frage. Und wenigstens einzugestehen, dass es außerhalb Ihres festgefügten Regelwerks noch etwas gab, worüber man nachdenken sollte, dazu waren Sie nicht bereit. Das hat in Jesus einerseits einen heiligen Zorn ausgelöst, weil Sie sich nicht haben von Gottes Erbarmen in dieser Situation berühren lassen. Und andererseits hat ihnen ihre Verstocktheit sehr traurig gemacht. Aber jetzt wird es richtig interessant. Jesus sagt zu dem Mann in der Mitte, strecke deine Hand aus. Wenn er sagt, strecke deine Hand aus, dagegen konnten die Pharisäer nichts sagen. Das war auch nach ihrer Ordnung erlaubt, dass er das sagt. Dass er dann anschließend die Hand ausgestreckt hat, da gab es auch nichts gegen einzuwenden. Das war auch erlaubt. Und als nächstes steht in Vers 5, und seine Hand wurde wieder hergestellt. Vor den Augen der Pharisäer hat Gott sich nicht gescheut, für Jesus und diesen Mann Partei zu ergreifen und ihn zu heilen. Jesus hat gar nichts gemacht und der Mann hat nur die Hand ausgestreckt, wie er das sicher vorher auch schon oft gemacht hatte. Damit hatte Gott selbst die Antwort auf die beiden Fragen Jesu gegeben. Ja, man darf am Sabbat Gutes tun. Ja, man darf am Sabbat heilen. Am Sabbat Menschen Gutes zu tun, Menschen zu heilen, das ist der Wille Gottes, weil es ihm in seiner Liebe für die Menschen darum geht, sie zu beschenken, sie heil zu machen, sie wiederherzustellen am Sabbat. Und damit wird noch einmal unterstrichen, was Jesus im Zusammenhang mit dem Fasten als Gleichnis schon erzählt hatte. Der alte Schlauch der jüdischen Tradition taugte nicht für das, was Gott den Menschen mit dem Evangelium schenken will. Das passte nicht zusammen. Und als letztes aus dieser dritten Begebenheit, wie reagieren die Pharisäer auf das, was Gott vor ihren Augen als klares Zeugnis dafür gegeben hat, dass Jesus den Willen des himmlischen Vaters erkannt und verkündet hat? Vers 6. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Wie sehr sie sich in ihrem Denken von Gott abgewandt hatten und wie niederträchtig ihr Verhalten dadurch geworden war, lässt sich daran ablesen, dass sie sogar sich mit den Herodianern verbündet haben. Dazu muss man wissen, dass die Pharisäer den Herodes, der von den Römern als König über die Provinz Galiläa eingesetzt worden war, und seine Anhänger zutiefst verachtet haben, weil sie kollaborierten mit den Römern. Und sie waren Werkzeuge der Besatzungsmacht gegen das Volk Gottes geworden. Sie haben sie eigentlich nur verachtet. Aber wenn es darum ging, gegen Jesus Verbündete zu finden, war ihnen offenbar jedes Mittel recht. Einen drastischeren Beweis dafür, dass ihre Tradition in ihnen eine Gottlosigkeit hervorgebracht hat, drastischen Beweis kann man gar nicht mehr finden. Wie sieht das aus mit den Traditionen? Traditionen sind ein, wenn man so will, zweischneidiges Schwert. Zum einen können sie, wie wir bei den Pharisäern hier gesehen haben, Menschen von Gott fernhalten, weil man glaubt, mit der Einhaltung von irgendwelchen Regeln alles getan zu haben, was Gott gefällt, statt die persönliche Beziehung zu Gott zu suchen und von ihm mit Leben gefüllt zu werden. Andererseits können Traditionen auch eine brauchbare Hilfe sein, mit Gott in einer engen Beziehung zu bleiben. Jesus hatte auch Traditionen, denen er folgte. Zum Beispiel kennt ihr alle sicher diese Stelle aus Lukas 4, in der es heißt, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging seiner Gewohnheit nach am Sabbat in die Synagoge. Wie sieht es mit der Qualität unserer Tradition, unserer Gewohnheiten aus? Nehmen wir einmal als Beispiel die stille Zeit für die tägliche persönliche Begegnung mit Gott. Wir leben in einer Zeit, in der wir so vielen Verpflichtungen, aber auch so vielen Ablenkungen ausgesetzt sind, dass die Zeit mit unserem Gott im Alltag leicht verdrängt werden kann. Gerade dann, wenn wir von ihm Rat, Vergebung oder Ermutigung bräuchten und ein sinnvolles und auch gottgefälliges Leben führen wollen. Wenn man sich die Tradition zu eigen gemacht hat, jeden Morgen oder Abend eine bestimmte Zeit für die Begegnung mit dem Herrn einzuhalten, egal wie der Tag sonst aussieht, dann bringt uns das sehr viel, nämlich die persönliche Nähe zu Gott. Die Tradition, sich nach dem Aufstehen zu waschen oder zu duschen, würden wir auch nur unter sehr extremen Umständen eigentlich ausfallen lassen. Obwohl das für uns ehrlich betrachtet weniger nachteilig wäre, als wenn wir in einem Tag unsere Begegnung mit Gott auslassen. Wenn ich aber die stille Zeit nur noch abspule, um einen Abschnitt in der Bibel zu lesen und ein Gebet gesprochen zu haben, damit ich meine Verpflichtungen erfüllt habe und nicht mit einem schlechten Gewissen durch den Tag laufe, dann ist das eine Tradition geworden, die buchstäblich sinnlos oder sinnentleert geworden ist. Und dann bin ich nicht besser als die Pharisäer, über die wir gerade gesprochen haben. Und wenn ich da in diese Richtung laufe in meinen persönlichen Erfahrungen, dann muss ich mir überlegen und mit dem Herrn darüber sprechen, wie ich meine Zeit der Begegnung mit ihm wieder neu füllen kann, dass sie wieder spannend wird, damit er mir wieder nahe kommt, dass ich ihn spüre und von ihm beschenkt werde. Das Tischgebet ist auch etwas, was bei den Frommen zu einem bloßen Ritual verkommen kann. Ich muss mich jedes Mal fragen, eigentlich wieder, bin ich mir bewusst, dass Gott für mich und die anderen, die am Tisch sitzen, bin ich mir bewusst, dass Gott uns versorgt hat mit dem Essen, dass er derjenige ist, der uns betreut? Bin ich in meinem Herzen davon erfüllt, dass er mir, uns nahe ist und uns segnet, wenn wir Gemeinschaft am Tisch haben? Wenn das in mir vorhanden ist, dann kommen meine Worte als ehrlicher Dank zum Ausdruck. Wenn wir aber nur einen Spruch herunterrattern, den wir schon als Kinder gelernt haben und der nur noch aus der Erinnerung kommt und nicht aus unserem Herzen, dann hört sich dieses Gebet für Gott so an wie auf die Plätze, fertig, los. Vielleicht ist es gut für dich, einmal über dein Glaubensleben nachzudenken. Alles, was du tust, auf den Prüfstand zu stellen und aufzudecken, was dir hilft, in deiner persönlichen Beziehung mit dem Herrn voranzukommen oder dir dieser Beziehung überhaupt bewusst zu sein. Manchmal können einen auch Traditionen ganz unbewusst prägen. Als ich in meinem Glauben noch ganz am Anfang war, wurden meine Frau und ich einmal an einem Karfreitag nach dem Gottesdienst von unserem Pastor zum Mittagessen eingeladen. Da gab es Spaghetti Bolognese. Das hat mich zunächst schockiert. Meine Mutter kam aus einem katholischen Hintergrund und da gab es freitags nie Fleisch. Ich fand das gut, weil ich Mehlspeisen sehr gerne mag. Aber am Karfreitag Fleisch zu essen, das war in mir noch völlig undenkbar. Und Pastors servierten an diesem Tag Fleischsoße. Ich habe nichts gesagt, sondern mit so latent schlechtem Gewissen gegessen und mir erst später am Tag Gedanken darüber gemacht. In den 70er Jahren konnte man noch nicht einfach im Internet nachschauen, woher diese Tradition kam. Als ich dann mit meiner Frau Monika darüber sprach, die aus einer streng katholischen Familie kam, klärte sie mich auf, dass das Fleischverbot am Karfreitag nichts mit der Bibel oder dem Willen Gottes zu tun hat, sondern eine kirchliche Tradition ist. Ursprünglich war der Karfreitag ein strenger oder der strengste Fasttag im Kirchenjahr überhaupt. Warum? Damit man sich an diesem Tag auf das ausgerichtet hat, was Jesus für uns getan hat. Doch diese Vorschriften wurden immer mehr reduziert, um von den Menschen, die in die Kirche kamen, nicht mehr zu verlangen, als sie bereit waren, an diesem Tag auf sich zu nehmen. Was schließlich bei mir angekommen war, der ich ungläubig vorher war, sondern nur diese Tradition mitgekriegt habe, dass man am Karfreitag auf keinen Fall Fleisch essen darf. Für mich war das letztlich eine wichtige, aber völlig sinnentleerte Tradition gewesen. Dennoch ist es eigentlich auch für uns hier und heute sinnvoll, dass wir uns heutzutage nochmal Gedanken machen, ob es nicht vielleicht für uns sinnvoll wäre, am nächsten Karfreitag, der gar nicht mehr so lange dauert, bis er da sein wird, ob wir uns nicht entscheiden, wir klinken uns mal völlig aus. Wir fasten komplett diesen Tag, um uns ganz auf Jesus auszurichten, um nochmal neu in der Tiefe zu begreifen, was der für uns am Kreuz getan hat. Dann macht das Fasten Sinn. Wenn du in deinem alltäglichen Leben Gewohnheiten entdeckst, die nur noch Rituale sind, weil du es halt schon immer so gemacht hast, dann frage dich, was du verlierst, wenn du das einfach aus deinem Leben streichst. Wenn du dann nichts vermisst, dann lasse diese Tradition und verwende die frei werdende Kraft und Zeit, um etwas Neues zu tun, was dir nützt. Oder frage dich, wozu diese Gewohnheit ursprünglich gedient hat und was dir da im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Und dann sprich mit dem Herrn darüber, auf welchem Weg er dir diesen Verlust hier und heute ausgleichen will. Alles, was dir dabei hilft, intensiver, beständiger und häufiger mit dem himmlischen Vater und mit dem Herrn Jesus in Verbindung zu stehen, das ist gut und lohnenswert. Lasst uns im Sinn behalten, dass wir von Jesus das Evangelium, die frohe Botschaft vom neuen Leben aus der Gnade Gottes im Glauben bekommen haben, als neuen Wein, der in neue Schläuche gefüllt worden ist. Da besteht kein Grund mehr, den alten Schläuchen nachzutrauern. Amen.